Die Tugend der Hoffnung ist unser Thema heute im Katechismus. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Die Hoffnung, so steht es also schon im Titel, ist eine Tugend. Tatsächlich in der christlichen, in der kirchlichen Tradition ist es eine göttliche Tugend. Glaube, Hoffnung, Liebe, das sind Tugenden. Aber um da gleich alle Befürchtungen wegzunehmen, die christliche Hoffnung, die christliche Tugend der Hoffnung ist etwas anderes oder unterscheidet sich zumindest von dem, wie man es so im Alltag gebraucht, wenn man sagt, da gib mal die Hoffnung nicht auf. Womit dann allzu oft leider nur gemeint ist, dass man den Dingen nicht so ins Antlitz schauen soll, wie sie nun einmal sind. Andersrum geht das Ganze auch, dass man sagt, ach, da brauchst du dir gar keine Hoffnung mehr machen. All das ist vielleicht der christlichen Hoffnung ähnlich, aber die christliche Hoffnung zielt doch auf etwas anderes. Sie richtet sich nämlich nicht auf das Irdische. Sie richtet sich nicht auf das irdische Leben, sondern, so sagt es der Katechismus, auf das ewige Leben. Der Katechismus beschreibt die Hoffnung als jene göttliche Tugend, durch die wir, Zitat, das ewige Leben als unser Glück von Gott ersehnen. Die Hoffnung ersehnt das ewige Leben als unser Glück von Gott. Also bei der Tugend der Hoffnung geht es um das ewige Leben, also erst recht ein Thema auch für den Monat November, wo wir ja insbesondere auf das ewige Leben schauen. Das ist die Tugend der Hoffnung, die wir in diesem Leben üben, nämlich unser Glück von Gott zu ersehnen. Und was ist dieses unser Glück, das ewige Leben? Die Hoffnung, so heißt es im Katechismus, vertraut auf die Verheißungen Christi und auf die Gnaden des Heiligen Geistes, damit wir das ewige Leben verdienen und bis zum Ende des irdischen Lebens ausharren. Im Glauben, in der Liebe und eben in der Hoffnung, so könnte man ergänzen. Hören Sie zur Tugend der Hoffnung heute in einem ersten Teil eine Betrachtung von Pater Nikolaus Kleemeyer. Pater Nikolaus Kleemeyer ist Legionär Christi. Die Legionäre Christi haben ein Noviziat und das ist zugleich auch ein Einkehrhaus, ein Tagungshaus in Neuötting-Alzgern in Oberbayern. Dort finden regelmäßig Fortbildungstage, Einkehrtage statt und so gab es auch einen zur Tugend der Hoffnung. Da gab es zwei Vorträge. Heute hören Sie den ersten, in der nächsten Woche den zweiten Vortrag. Die Tugend der Hoffnung, Pater Nikolaus Kleemeyer.
Papst Benedikt hat gesagt, das ist eine der Tugenden, die wir heutzutage am meisten brauchen. Okay, und da kommt schon ein bisschen so die Frage auf, warum ist es eine der Tugenden, die wir am meisten brauchen? Und es gibt, glaube ich, zwei Antworten, die wir geben können. Einmal eine eher spontane Antwort, eine eher kurzsichtigere Antwort im gewissen Sinne, zu sagen, gerade heutzutage hier in Europa, in Deutschland, merken wir, dass mit dem Glauben, da hapert es irgendwie ein bisschen, nicht? Und viele von Ihnen sind aufgewachsen, vielleicht auch noch in einer Gesellschaft, wo Sie sagen, da war der Glaube sehr viel präsenter, das war sehr viel normaler, in die Kirche zu gehen. Nicht? Die besonders auch als Kinder, als Jugendliche, als junge Erwachsene, die Leute waren christlich und die gingen in die Kirche und man hat sich getraut und das war alles sehr viel, irgendwie sehr viel näher an der Gesellschaft dran. Und wir sehen, wie heute das unglaublich schnell weggebrochen ist, nicht? Innerhalb von 20, 30 Jahren ist das ganz weggebrochen. Und das wirft natürlich viele Fragen auf, nicht? Man fragt sich dann, was ist denn das überhaupt mit dem Glauben? Warum kann innerhalb von 10, 20, 30 Jahren auf einmal so etwas, was den Menschen doch so wertvoll war, warum kann das auf einmal so schnell wegbrechen? Und da gibt es eben dann die erste Antwort, und das ist dann diese konkrete Antwort, der Hoffnung, des Vertrauens, zu sagen, ja, auch wenn wir jetzt ganz konkret in unserer Zeit merken, da fehlt irgendwie wie etwas im Bereich des Glaubens, so wissen wir doch, dass die Kirche und dass Christus und dass Gott einen sehr viel weiteren Blick haben und dass die Kirche eben getragen ist weiterhin von Gott. Soll ich Mikrofon wechseln?
Ja, so auf Kontakt, wir wissen, was da los ist.
Mit dem Köpfchen oder ohne?
Ich weiß es nicht, was los ist.
Okay. Einfach so.
Einfach das Leben lassen.
Gut. Okay. Das ist jetzt wahrscheinlich das Mikrofon vom ZDF. Aber gut. Okay, das heißt, das ist so eine erste Realität, wo wir sagen, ja, der Glaube, gerade jetzt vielleicht auch für Sie, die auch eben aufgewachsen sind, auch in einer ganz anderen Welt, kann man fast sagen, ist jetzt heutzutage der Glaube sehr wichtig, zu sagen, ich muss lernen, weiterhin zu wissen und mich festzuhalten an dem, was Gott ist, was die Kirche ist, an der Kraft auch der Kirche, an der Wahrheit der Kirche etc. Aber dann gibt es noch eine zweite Antwort, warum der Glaube so wichtig ist. Und das nicht nur wegen der konkreten Situation, in der wir heute leben, sondern wegen unserer allgemeinen Situation als Menschen. Und da fragen sich jetzt, worauf möchte ich da hinaus? Und das ist das große Problem zu sagen, wir hatten dort einen Gott, der heißt Jesus Christus, der ist Mensch geworden, der ist am Kreuz gestorben, hat die Sünde besiegt, ist eine Tatsache, ist auferstanden, ist auch eine Tatsache, ist in den Himmel aufgefahren, ist auch eine Tatsache und hat uns gerettet, ist eine Tatsache. Aber gleichzeitig merken wir, dass mit der Rettung, mit dem Erlössein, das ist überhaupt nicht so einfach, das in unserem konkreten Leben zu leben. Weil wir merken, ja, wir sind doch irgendwie doch geschaffen für den Himmel. Ist jetzt heutzutage der Glaube sehr wichtig, zu sagen, ich muss lernen, weiterhin zu wissen und mich festzuhalten an dem, was Gott ist, was die Kirche ist, an der Kraft auch der Kirche, an der Wahrheit der Kirche etc. Aber dann gibt es noch eine zweite Antwort, warum der Glaube so wichtig ist. Und das nicht nur wegen der konkreten Situation, in der wir heute leben, sondern wegen unserer allgemeinen Situation als Menschen. Und da fragen sich, worauf möchte ich da hinaus? Und das ist das große Problem zu sagen, wir hatten dort einen Gott, der heißt Jesus Christus, der ist Mensch geworden, der ist am Kreuz gestorben, hat die Sünde besiegt, ist eine Tatsache, ist auferstanden, ist auch eine Tatsache, ist in den Himmel aufgefahren, ist auch eine Tatsache und hat uns gerettet, ist eine Tatsache. Aber gleichzeitig merken wir, dass mit der Rettung, mit dem Erlöstsein, das ist überhaupt nicht so einfach, das in unserem konkreten Leben zu leben. Weil wir merken, ja, wir sind doch irgendwie doch geschaffen für den Himmel. Wir merken auch schon diese Auswirkung auch der Rettung, der Erlösung in uns. Wir sagen, ja, wir sind beschenkt durch den Glauben. Wir sind dankbar dafür, dass wir an einen Gott glauben können, der uns liebt. Wir wissen auch, dass wir auch in der Tugend wachsen können. Und sicherlich sagen viele von Ihnen, ja, ich habe auch viele Kämpfe im Bereich des Tugendlebens gewonnen. Ich habe auch gute Gewohnheiten ausgebildet. Ich habe versucht, ein Mensch zu sein, der auch anderen Menschen hilft, etc. Nicht? Das heißt, wir sagen, ja, wir sind schon auf diesem positiven Weg. Aber gleichzeitig merken wir und wissen wir sind doch noch nicht ganz angekommen. Es gibt doch da noch was Größeres, zu dem wir doch noch hinstreben. Und das ist etwas, was wir wissen, das hat Christus uns gebracht. Er hat uns die Tore zum Himmel eröffnet. Er hat uns wieder vereint mit Gott. Aber gleichzeitig merken wir, diese Vereinigung mit Gott, die muss irgendwie noch realisiert werden in meinem Leben. Und da brauchen wir irgendwie so eine Brücke, nicht? Eine Brücke zwischen dem, was Christus schon für uns getan hat. Er hat uns erlöst, er hat uns die Toren zum Himmel geöffnet, zu dieser Umarmung Gottes. Aber gleichzeitig zu sagen, noch sind wir da nicht angekommen. Und diese Brücke, die wird eben gemacht und geschaffen durch die Tugend der Hoffnung. Okay? Das ist so eine allgemeine Einleitung, die ich geben wollte. Jetzt ganz kurz vielleicht erklären, welchen Weg ich heute mit Ihnen gehen möchte. Okay? Und ich bin vielleicht da manchmal ein bisschen, ich hoffe nicht zu anstrengend, weil ich versuche manchmal die Menschen auf recht große Bergwanderungen zu bringen, wenn ich Vorträge gebe. Okay? Das heißt, versuchen Sie mitzukommen, wenn Sie anfangen zu schnaufen, dann sagen Sie es und dann versuchen wir ein bisschen innezuhalten und vielleicht einen leichteren Weg zu finden, okay? Und zwar ist meine Idee heute zu sagen, ich möchte zwei Vorträge geben. Den ersten Vortrag ist über das sogenannte, was ich nennen würde, das neue Gesetz. Und der zweite Vortrag ist ganz konkret dann über die Tugend der Hoffnung und einige Elemente, die uns helfen, die Tugend der Hoffnung besser zu leben in unserem Leben. Der erste Vortrag, warum nenne ich den das neue Gesetz? Weil es so eine Grundlage gibt, um gut zu verstehen, was die Tugend der Hoffnung ist. Nicht? Jede Tugend, jede konkrete Tugend, die wir in unserem Leben leben möchten, hat ja immer auch eine Grundlage. Und gerade die Tugend der Hoffnung hat eine tiefe Grundlage, und zwar Christus selber und was Christus mit uns und für die Welt getan hat. Okay? Und um die Tugend der Hoffnung gut zu verstehen, müssen wir eben die Grundlage auch gut verstehen.
Okay. Und dazu vielleicht gleich am Anfang sowas wie ein Leitzitat, könnte man sagen, nicht? Das heißt, ein Zitat aus dem Korintherbrief, der uns helfen soll, eben hineinzusteigen in das, was ich dann versuche zu erklären, was ein neues Gesetz ist für unser Leben. Im Korintherbrief im ersten Kapitel 27 heißt es: Da sind nicht viele Weise im irdischen Sinne, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zustande zu machen, und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zustande zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten, damit kein Mensch sich rühmen kann vor Gott. Das heißt, wir haben da einen Text, der ist nicht einfach zu verdauen, nicht zu sagen, müssen wir dumm werden, um Christen zu werden? Naiv, nicht? Ist das Christentum ein Club von Losers, von denen, die nichts gepackt haben, nichts geschafft haben im Leben? Warum sagt Gott durch die Bibel, das, was Törichte ist, hat Gott gewählt, um das, was weise ist, zu Schande zu machen? Das heißt, wir merken, da gibt es irgendwie ein neues Gesetz. Da gibt es etwas, da liegt etwas in der Luft, was schwer zu erfassen ist, aber was irgendwie anscheinend ein neues Gesetz ist. Und wir sehen das sehr in der Bibel, gerade im Neuen Testament, nicht? Das Weizenkorn muss sterben, um Leben zu gewinnen, nicht? Um Frucht zu bringen. Immer wieder diese komischen Paradoxen, nicht? Immer wieder irgendwie so etwas Negatives, um etwas Positives herauszuholen. Okay? Und jetzt erlauben Sie mir, einen großen Sprung zu machen. Und zwar, in gewissem Sinne in den Schöpferkopf Gottes hinein. Zu sagen, einfach mal in einem Flash, in einer ganz schnellen Zusammenfassung, einfach mal die ganze Heilsgeschichte kurz anzuschauen. Okay, manchmal hilft es, Sie kennen das von Google Maps wahrscheinlich, dass man, wenn man sich einen guten Überblick gewinnen möchte über eine Stadt, dass es einfach mal hilft, einen Stadtplan anzuschauen, nicht? Es gibt zwei verschiedene Arten, das sieht man auch immer in den Studien, eben eine Stadt kennenzulernen. Ich kann ein Fahrrad nehmen und sagen, ich fahre jetzt einfach mal nach München hinein und dann fahre ich durch alle Straßen Münchens hindurch, nicht? Und am Ende sage ich, ich kenne München, okay? Aber das ist vielleicht eine schöne Art und eine sehr reelle Art und so, wie ein bisschen wie ein Kino. Heutzutage kann man das auch in Google machen. Aber es gibt noch eine bessere und oft ist es der erste Schritt, den wir machen. Wir sagen, nein, ich schaue jetzt mal einen Stadtplan an. Ich schaue es von oben an, aus einer gewissen Distanz, weil ich dann besser die ganze Struktur besser verstehe, nicht? Ich verstehe, wie die Proportionen sind, wo die Stadtteile sind, wo so die Hauptstraßen sind, der mittlere Ring, der Altstadtring, der Autobahnring etc., nicht? Und dann sagt man, wenn ich wirklich den Stadtplan gut angeschaut habe, dann sagt man oft wahrscheinlich, ich kenne München eigentlich besser, als wenn ich mich jetzt mehr aufs Radl gesetzt hätte und einfach durch ganz München durchgefahren wäre. Und ich sage, ich habe einen guten Überblick. Und das wollen wir heute mal jetzt in diesem ersten Vortrag versuchen, auch zu machen mit dem, was die Heilsgeschichte selber ist. Weil unser Problem ist, dass wir uns oft im Leben, und gerade auch im christlichen Leben, aufs Fahrrad setzen und einfach versuchen, durch die Gassen durchzufahren. Und uns dann manchmal ein bisschen verlieren. Und sagen, oh, das ist ja wirklich unübersichtlich und ein bisschen schwierig hier, okay? Das mit dem Christsein und mit der Tugend und mit der Tugend der Hoffnung, das ist überhaupt nicht so einfach. Aber dann ist manchmal gut zu sagen, ich gehe einfach mal ein bisschen heraus und schau mal an, was hatte denn Gott im Allgemeinen vor? Und was ist denn da passiert am Anfang der Zeit, nicht? Was ist denn da passiert bei der Schöpfung, beim Sündenfall etc.? Und warum gibt es auf einmal dieses neue Gesetz, wie wir es hier gelesen haben, dass auf einmal das, was nicht weise ist, das, was schwach ist, auf einmal stark und weise ist? Und da gibt es ein sehr schönes Bild, und da möchte ich einfach jetzt hineingehen in das, was die Schöpfung selber ist. Zu sagen, wir haben einen Gott, und der ist ein guter Gott, und aus seiner Güte heraus, eben auch ein dreieiniger Gott, hat er gesagt, ich möchte etwas schaffen, was auch gut ist, was schön ist. Und er hat gesagt, es reicht mir nicht nur, eine Welt zu schaffen, die ich wie ein Spielzeug genießen kann, sondern ich möchte auch eine Welt schaffen, wo ich sage, dort gibt es auch eine Beziehung zu dieser Welt, zu dieser Schöpfung. Und diese Beziehung heißt eben der Mensch. Nicht? Der Mensch ist fähig, er ist Geschöpf, aber gleichzeitig ist er fähig, in Beziehung, in Kontakt zu treten mit Gott selber. Das heißt, wir haben einen Gott, der sagt, ich möchte wirklich meine ganze Liebe hineingeben in die Schöpfung, in die Schönheit der Schöpfung und möchte auch, dass dort ganz konkrete Personen leben, die mich kennenlernen können, die mich lieben lernen können, die eine Beziehung zu mir haben. Das ist so eine ganz wichtige Betrachtung, die wir immer wieder machen müssen. Zu sagen, was war denn wirklich der erste Gedanke Gottes, als er an uns und als er an die Welt gedacht hat? Und es war ein guter Gedanke. Nicht? Es war ein Gedanke zu sagen, ich möchte etwas Schönes schaffen, das ich genießen kann, aber ich möchte auch Lebewesen schaffen, die diese Welt genießen können und die mich genießen können, die mich lieben können. Und da sehen wir ja auch immer, was die Theologie dann sagt, auch die Schöpfung in einem gewissen Sinne ist auch ein Bild der Dreifaltigkeit Gottes. Dreifaltigkeit heißt ja, dass Gott nicht nur egoistische Liebe in sich ist, sondern dass er eben Liebe ist, die sich hingibt zu einer anderen Person. Nicht? Und das ist eben der Heilige Geist und Christus. Okay? Das ist immer diese Liebe. Die Liebe gibt sich immer hin. Sie sucht den Kontakt mit anderen. Und Gott hat gesagt, das will ich nicht für mich behalten, diese Liebe, diesen Kontakt mit anderen. Ich will das weitergeben und möchte eben Leute, Menschen schaffen, das sind wir Menschen und auch die Engel, die eben fähig sind, ganz frei mich zu lieben. Und das ist wichtig, sodass wir gleich von Anfang an uns immer ganz klar sind, wenn wir über die Schöpfung denken, wenn wir auch über uns selber denken, auch wenn wir so viel Böses in der Welt sehen, der Grundgedanke, ganz am Anfang stand etwas Positives, etwas Schönes, etwas Gutes. Der Grundgedanke von dem, dass wir existieren, ist, dass wir Gott kennenlernen können, dass wir ihn lieben können. Und das ist ein bisschen die Grundlage. Okay? Es gibt einen sehr schönen Text von einem Autoren, der heißt Tolkien. Ich weiß nicht, ob Sie von dem mal gehört haben. Ich denke, viele kennen ihn. Er hat dieses berühmte Buch dann geschrieben, Der Herr der Ringe. Nicht, das ist dann sehr berühmt geworden, auch besonders durch die Filme, die dann gemacht wurden, vor jetzt wahrscheinlich schon 10 Jahren ungefähr sind die, glaube ich, rausgekommen, die Filme, und haben eigentlich auch wieder diese ganzen Bücher, Herr der Ringe und so, haben die wieder sehr lebendig unter die Menschen gebracht und viele der Menschen haben die gelesen. Und Tolkien ist eine sehr interessante Persönlichkeit, er war auch Katholik und war sehr christlich und auch ein sehr, sehr tiefer Mensch, sehr überzeugter Mensch. Und seine Idee war zu sagen, ich möchte eine Welt schaffen, hat eine literarische Welt, in der ich versuche, das, was das Christentum, was wir als Christen leben und wissen von der Heilsgeschichte, eben in märchenhaften Formeln und Geschichten wiederzugeben. Okay? Und bevor er den Herrn der Ringe geschrieben hat, hat er ein anderes Buch geschrieben, welches in einem gewissen Sinne die ganze Bibel von dieser Welt der Herr der Ringe ist. Das heißt, diese ganze Entstehungsgeschichte von dieser großen Welt, die er eben geschaffen hat, in diesem Buch Herr der Ringe, nicht? Diese Fabelwelt mit den Zwergen, mit den Elfen, mit den, wie heißen diese kleinen, die Hobbits und dann die Menschen selber und die Zauberer etc., nicht? Es gibt eine riesige Welt, nicht? Und der hat eben dieses Buch, das heißt Silmarillion, geschrieben. Und in diesem Buch versucht er eben diese Entstehung dieser Welt zu übermitteln, niederzuschreiben. Und um eben das Bild der Schöpfung besser darzustellen, sagt er, dass eben die Schöpfung in sich wie ein großes Konzert ist, nicht wie ein Orchesterstück. Und er sagt eben, es gibt diesen Gott, den heißt, ich werde dann auch den Text mal vorlesen, es gibt den Gott, der heißt Ilúvatar, der ist dieser Schöpfergott, der erste Gott. Und der hat eben eine ganz schöne Melodie erfunden. Okay? Und diese Melodie vermittelt er an seine Geschöpfe. Und alle seine Geschöpfe stimmen in diese wunderbare Melodie ein. Und es erwächst eben eine große, große Symphonie. Das heißt, die ganze Schöpfung ist wie eine Symphonie, in der alles in Harmonie miteinander singt und spielt. Und das war für ihn ein bisschen so, was das Bild der Schöpfung ist. Okay? Und da können wir alle jetzt mal auch ein bisschen zurückgehen an unsere eigene Erfahrung. Und sicherlich hat jeder so ein bisschen sein Lieblingsort. Wahrscheinlich viele von Ihnen genießen die Berge. Andere sagen, ich genieße es, am Strand zu liegen. Andere sagen, ich genieße es, in einer schönen hügeligen Landschaft zu sein. Andere genießen vielleicht die Wüste. Das gibt's auch. Ich habe sehr gerne Wüsten. Und wir sehen, wenn wir in solchen Orten sind, die uns einfach sehr gefallen, Kasachstan zum Beispiel, wenn wir an diesen Orten sind, dann merken wir, ja, wirklich, die Schöpfung ist was Schönes. Nicht? Es ist wie eine schöne Symphonie, es ist wie schöne Musik, wir genießen es, es ist etwas Positives. Ein schöner Sonnenaufgang, auch ein gutes Essen, nicht? Auch eine gute Musik, die wir genießen, all das merken wir, es gibt etwas Schönes und es ist etwas, das man genießen darf. Und da kommt eben das immer dieser erste Schritt. Okay? Und Sie sagen jetzt, gut, was hat das mit der Tugend der Hoffnung zu tun? Okay? Wir machen jetzt den zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist eben das, was auf einmal nicht mehr so gut ist, und das ist der Sündenfall. Und da möchte ich ganz kurz eben das lesen, was auch der Schriftsteller Tolkien liest, um ein bisschen das zu erklären, was der Sündenfall von Adam und Eva und davor eben auch vom Teufel selber, was das bewirkt hat, was das denn wirklich war. Er sagt eben, dass der Sündenfall dargestellt wird in diesem Buch der Silmarillion als eine Person, und zwar die heißt Melkor, ein engelsartiges Geschöpf, das irgendwann mal beschließt, Töne einzuflechten in diese große, schöne Melodie, die er selbst, die Melkor selbst, erfunden hat. Das heißt, wir haben dort eine Kreatur, die sagt, mir reicht das nicht, die Melodie, die schöne Melodie Gottes einfach nur nachzusingen oder innerhalb dieser schönen Harmonie mitzusingen, sondern ich möchte einfach mal eine eigene Melodie hineinbauen. Okay? Das ist eine Person, die auf einmal gesagt hat, ich vertraue nicht mehr darauf, dass das, was Gott wollte, was Ilúvatar wollte, dass das schön ist, sondern ich denke, dass ich noch etwas Schöneres machen kann. Das heißt, ich flechte dort hinein eine eigene Melodie. Und dann ist es eben sehr dramatisch, was dann passiert. Was passiert ist, dass innerhalb von wenigen Takten auf einmal diese große, wunderbare Symphonie auf einmal ganz hässlich und verzerrt wird. Weil eben diese hässliche Melodie von diesem einen Melkor eben sich langsam ausbreitet. Und das kennt man auch von der Musik selber, nicht? Von der Musik selber weiß man, dass auch eine schöne Symphonie, wenn da nur ein Ton ist, der ein bisschen schief liegt, dann ist die ganze Melodie kaputt. Es gibt einen kleinen Videoclip, wo man dieses Drama ganz besonders merkt. Und zwar in einem Konzert, einem klassischen Konzert, ich glaube, es war ein Mozart-Konzert von einem großen Pianisten, ist der Pianist dabei, eben eine Stimmung aufzubauen. Es ist ein Moment, in der die Musik immer spannender wird, immer schöner wird und dann so eine Spannungspause aufbaut und die ganze Publikum ist gespannt und auf einmal in dieser Spannungspause fängt dein Handy an zu klingeln. Okay? Und man merkt so, wie es die Nadel ist, die so in den Luftballon hineingestochen wird und der Luftballon zerplatzt einfach, nicht? Und man merkt, es ist alles kaputt gegangen, nicht? Und der Pianist ist richtig schockiert im Sinne von, er bleibt einfach so stehen und sagt, was soll ich jetzt noch machen, nicht? Und er sagt dann ein bisschen ironisch zu dem Publikum, lassen Sie es nur klingeln, im Sinne von, jetzt kann man es sowieso nicht mehr heile machen. Das ist ein bisschen das, was eben dieser Tolkien versucht zu versinnbildlichen, wenn er sagt, dieser Melkor hat eben seine eigene Melodie hineingeflechtet in diese wunderbare Melodie der Schöpfung. Und das ist eben was dann, was, wo wir merken, der Sündenfall, nicht? Das heißt, dieses Grundmisstrauen des Menschen und davor natürlich des Satans in Gott, war nicht nur ein einzelner Fall, du zu du, nicht? Ich habe ein Problem mit dir und das regeln wir unter uns, aber allen anderen ist es egal. Sondern der Sündenfall, dadurch, dass wir eben eine Schöpfung sind, die wie ein Leib zusammenlebt und eins ist, hat eben eine Auswirkung auf die ganze Schöpfung. Das ist das Dramatische. Und das kennen Sie alle in Ihrem eigenen Leben. nicht? Wie sei es in meinem eigenen Leben eine kleine Sache, in der ich vielleicht eine Sünde erlebe oder in der ich nicht großzügig bin, wie das irgendwie so ein kleines Gift ist, das so das ganze Leben manchmal infiziert. Oder vielleicht auch mal in der Familie eine Person, die ein bisschen gegenschwimmt und wie das eben der ganzen Familie wehtut. So wie es auch im Positiven sein kann. Eine Person, die sich wirklich hingibt, auch einer ganzen Familie wieder was Gutes tun kann. Das heißt, wir merken, der Sündenfall ist nicht etwas Undramatisches, Kleines halt zwischen mir und Gott, sondern dieser Sündenfall von Eva und davor vom Teufel war ein unglaublich tiefgreifende, ein tiefes Eingreifen eben in das ganze Schöpfungsgefüge. Nicht? Ein tiefes, tiefes Eingreifen in Schöpfungsgefüge. Und dann ist eben der nächste Schritt zu sagen, wir sehen, wie Gott gut ist, wie er gesagt hat, ich möchte eine gute Schöpfung schaffen. Wir sehen, wie der Sündenfall eben so tief diese Schöpfung ja fast kaputt gemacht hat. Und wir müssen nur rausschauen und sehen, dass eben gerade auch, wir merken es ja auch gerade auch heutzutage, auch die Welt selber, die Natur selber auch leidet oft unter den Menschen. Nicht? Und dann ist die Frage, was ist die Antwort Gottes darauf? Was ist die Antwort Gottes darauf? Und da gehen wir eben jetzt hinein in das, was dann später eben dieses neue Gesetz sein wird, nicht? Gott muss ja eine Antwort darauf geben, er kann nicht einfach nur still sein, nicht? Es gibt diesen Ruf des Menschen, der leidet, der sagt, Gott, mach doch etwas. Du kannst doch nicht einfach still sein vor so viel Leid, vor so viel Bösen, was in dieser Welt geschieht. Und diese Antwort Gottes wird eben sehr dramatisch und sehr tief und auf eine ganz besondere Weise vom Tolkien eben folgend beschrieben. Er schreibt dort, da stand Ilúvatar, Ilúvatar ist eben dieser Schöpfergott, der gute Schöpfergott, da stand Ilúvatar auf, und dann gibt es noch einige andere Fabelwesen, die hier beschrieben würden, und die Ainur sahen, dass er lächelte. Das heißt, Gott lächelt, er sieht auf einmal diese riesige Missmelodie, Disharmonie in dieser wunderbaren Schöpfung, die er geschaffen hat, und er fängt an zu lächeln. Das heißt, er scheint irgendwie dennoch alles unter Kontrolle zu haben. Er weiß, was er tut. Und er hob die linke Hand und ein neues Thema kam auf inmitten des Sturmes. Das heißt, es ist schon ein Sturm geworden, aus der schönen Schöpfung wurde ein Sturm, wie wir ihn gestern hier in der Gegend Altötting mitbekommen haben. Und Gott hebt die linke Hand auf, er hob die linke Hand und schafft eben eine neue Melodie inmitten dieses Sturmes. Und diese neue Melodie ist ähnlich der ersten und auch anders. Das heißt, er geht nochmal ein bisschen zurück zu dieser ersten guten Melodie, die so schön war, aber doch ist sie nochmal anders. Und diese neue Melodie gewann an Kraft und war von neuer Schönheit. Und so schien es nun, als ob zwei Lieder zu gleicher Zeit vor dem Thron Ilúvatars erklängen. Und sie waren ganz uneins. Und das ist ein bisschen ein Bild von dem, was wir heutzutage in dieser Welt auch erfahren. Zwei Melodien, die miteinander existieren und die sehr uneins sind. Wir haben die Melodie des Bösen, nicht? Gerade erst vor zwei Tagen in Barcelona, Menschen, die sagen, ich möchte andere Menschen umbringen. Aber wie sehr sehen wir auch Böses in vielen Bereichen der Welt, wo nicht die Nachrichtensender hineinschauen, in den Familien, Missbrauch innerhalb der Familie, fehlendes Vertrauen etc. Aber es wird noch dramatischer, auch wie sehr sehen wir auch manchmal in uns selber etwas Böses. Nicht? In uns selber diese Ströme von Neid, vielleicht sogar manchmal von Hass, von inneren Komplexen, von Eitelkeit. Das heißt, wir sehen, es gibt eine Melodie des Bösen in der Welt. Und wir können nicht die Augen einfach beiseite schieben, die Augen schließen und sagen, es gibt nichts Böses. Aber gleichzeitig sehen wir eben auch diese Melodie des Guten, nicht diese neue Melodie, diese schöne neue Melodie, die aufkommt. Und auch da gibt es so viele wunderbare Beispiele in dieser Welt von Menschen, die bereit waren, sich ganz hinzugeben. Eine Mutter Teresa, ein Johannes Paul II. Aber selbst auch in anderen Kulturen, in anderen Religionen sehen wir auch so viel an Menschen, die aus einer inneren menschlichen Großzügigkeit wirklich bereit sind, für andere Menschen da zu sein und ihr Leben hinzugeben. Nicht? Das heißt, wir sehen, es gibt wirklich zwei Melodien. Und dann sagt er aber, diese gute Melodie, diese erste Melodie, die nochmal aufgekommen ist mit dieser neuen Kraft, er sagt, das erste war tief, weit und schön, doch langsam und im Ton eines unermesslichen Leides, aus der seine Schönheit entsprang. Das heißt, Tolkien beschreibt diese erste Melodie, diese gute Melodie, auf eine ganz besondere Weise. Er sagt nicht, es war so eine Popmelodie, die so super mitreißend war und alle haben nach der getanzt. Nicht? Sondern er sagt, es ist eine tiefe, eine weite, eine schöne Melodie, die aber gleichzeitig ein unermessliches Leid mitbringt. Aber eben eine schöne, aber gleichzeitig leidvolle Melodie. Und die andere Melodie, nicht die des Bösen, in einem gewissen Sinne, ist eben eine schrille, leere und endlos sich wiederholende Melodie. Okay? Schrill, leer und endlos sich wiederholend. Und dann schreibt er eben weiter, es hatte nicht viel Harmonie, sondern eine lärmende Einstimmigkeit, wie viele Trompeten zwischen wenigen Tönen wechselten. Und es war bemüht, das andere Lied, das heißt das gute Lied, mit der Gewalt seiner Stimme zu ersticken, doch schien es, dass seine leuchtesten Töne von dem anderen Lied ergriffen und in dessen feierliche Melodie mitgeführt wurden. Das heißt, wir sehen diese schöne Melodie, die gleichzeitig tief, weit, schön und leidvoll ist, ist die Melodie, die am Ende anfängt, diese große, schrille Melodie immer mehr zu übertönen und mit zu integrieren und am Ende zu einer schönen Melodie auch umzuwandeln. Okay? Es gibt ein Klavierkonzert von Ludwig von Beethoven. Ich glaube, es ist das vierte Klavierkonzert. Und da im zweiten Satz ist genau das vertont, was wir hier sehen. Okay? Wir haben das Orchester und wir haben das Solo-Piano, das Solo-Klavier, das spielt. Und das Orchester hat eine sehr starke, eine sehr schrille, eine sehr, sehr handfeste, aber auch irgendwie hässliche Art zu spielen. Und das Klavier, das Piano hat eine ganz ruhige, ganz schöne, ganz beruhigende Art zu spielen. Und am Anfang ist es immer so, dass das Orchester eben so rausplatzt mit seiner Melodie und dann auf einmal das Piano ganz ruhig antwortet. Okay? Und dann nimmt man das Orchester wieder rausplatzt und dann antwortet das Piano wieder ganz ruhig. Und langsam merkt man, wie dann innerhalb dieses Satzes das Orchester immer ruhiger wird und das Piano nicht immer kräftiger und immer schöner wird und sich immer mehr ausbreiten darf, bis es dann irgendwann mal seine eigene Melodie wirklich entwickeln darf, wunderschöne Melodie, und das Orchester erstmal zum Schweigen bringt, und dann aber wie einlädt, mitzumachen auch in dieser wunderschönen Melodie. Okay? Und das ist ein bisschen ein schönes, sehr vielleicht künstlerisches Bild von dem, was die Antwort Gottes ist auf das, was das Leid in der Welt ist. Das Leid in der Welt ist eben diese hässliche Melodie. Und Gott sagt, es reicht nicht, eine banale Antwort zu geben. Zu sagen, okay, da machen wir Rewind, nicht? Wir spulen alles wieder zurück, wir fangen wieder wie von Anfang an und machen halt einfach alles neu. Ein bisschen so, wie das mit Noah passiert ist, wo Gott gesagt hat, es reicht, das Projekt hat nicht funktioniert, das Pilotprojekt müssen wir abbrechen. Wir gehen jetzt einfach nochmal ganz zurück zum Anfang und fangen einfach nochmal an, von Anfang an. Und wir merken, Gott antwortet nämlich nicht mehr so darauf. Er sagt, nein, man muss dem Leid in der Welt, der Sünde in der Welt, muss man eine tiefere Antwort geben. Wie kann ich sagen, das kleine afrikanische Kind, das gezwungen wird, mit 6 Jahren schon Soldat zu werden und Menschen umzubringen und dessen Leben dadurch so zerstört wird? Wie kann ich sagen, ach, mach doch nichts, nicht? Wir schwammen drüber, Gott macht das schon wieder, wir spulen einfach alles wieder zurück und das ganze Leid von dem armen Kind, das ist ja kein Problem, nicht? So ein bisschen so übertünchen. Dann sagen wir, das kann nicht die Antwort sein auf das Leid. Das ist nicht die richtige Antwort. Es muss eine tiefere Antwort gegeben werden. Und da kommt eben dieses große Geheimnis des Kreuzes Christi hinein. Christus am Ende ist die tiefe Antwort auf das, was das Leid des Menschen ist. Gott hat gesagt, ich kann nicht einfach nur zurückspulen, sondern ich muss selber als Gott Mensch werden Und dann passiert etwas ganz Besonderes. Er sagt, ich muss Mensch werden und mitleiden. Ich muss mitmachen in dem, was Leid ist. Ich selber muss dieses Leid nehmen, nicht nur weggradieren, sondern auf mich selber nehmen, mitleiden und es dadurch erlösen. Und das ist dieses große neue Gesetz, das wir sehen. Okay? Dieses große neue Gesetz, wo wir auf einmal merken, etwas Negatives, das Leid, die Sünde, der Hass, wird durch Christus, der es durchleidet, mitleidet, der selber zur Sünde wird, wie der heilige Paulus sagt, wird auf einmal Fähigkeit, etwas Positives zu werden, erlösend, heilbringend. Okay? Das ist das Zentrum von diesem ersten Vortrag, zu dem ich kommen wollte. Zu sehen, wie die Antwort Gottes wirklich keine banale Antwort ist, sondern wie die Antwort Gottes eine Antwort ist, in der er sagt, ich möchte das, was der Mensch selber eingebrockt hat durch seine Sünde und dadurch auch erleiden muss durch seine Sünde, das möchte ich mitleiden, das möchte ich erlösen, damit der Mensch selber eben auch schafft, durch das Leid und eben durch die Schwachheit eben zum Heil zu gelangen. In mir, in Christus selber. Okay? Das ist dieses große, so wunderbare Bild. Und mit diesem Bild versteht man sehr gut, was wir am Anfang gehört haben, nicht? Das sind nicht viele Weise im irdischen Sinne, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte, das Schwache hat Gott erwählt, um eben das Große, das Starke zunichte zu machen, nicht? Das Schwache hat Gott erwählt, um eben zu dem zu gelangen, was heil ist. Und warum, fragen Sie sich sicherlich jetzt, warum ist das die Grundlage der Tugend der Hoffnung, nicht? Das ist ein bisschen jetzt die Frage, die vielleicht herumschwirrt. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, dass wir als Christen, dadurch, dass Gott, dass Christus uns dieses Beispiel gegeben hat, von diesem neuen Gesetz, das er umgesetzt hat bei der Kreuzigung, dass Gott uns eben beibringt, dieses Gesetz auch in unserem Leben zu leben. Okay? Das heißt, Gott möchte uns beibringen, in unserem Leben dieses neue Gesetz zu leben. Das heißt konkret zu sagen, dass vielleicht das, was vielleicht in meinem Leben manchmal schief läuft, das, was in meiner Umgebung, in meiner Welt, in meiner Gesellschaft manchmal schief läuft, das, was mir schwerfällt, was mir Leid erwirkt, auch das, was vielleicht manchmal Sünde ist in meinem Leben, genau das möchte Gott benutzen, dass ich es in Christus und mit Christus zum Heil werden lasse. Und da treffen wir wirklich auf etwas sehr Tiefes, auf eine sehr tiefe Wahrheit. Und da kann man vielleicht sogar ganz mutig mal sagen, vielleicht ist die Zeit, in der wir heutzutage leben, in der die Menschheit und gerade auch die Kirche durch eine ganz besondere Wüste geht, wie auch mal Bischof Ansgar Puff aus Köln gesagt hat. Er hat ein Interview mal gegeben in der Tagespost und hat gesagt, wir hier in Deutschland und in Europa gehen durch eine Wüste. Aber vielleicht ist gerade dieser Gang durch die Wüste vielleicht einer der fruchtbarsten Momente der Kirche in den letzten Jahrhunderten. Nicht? Warum? Weil es genau dieses Gesetz des Kreuzes am meisten umsetzen kann. Und das ist eben die Grundlage auf dem, was die Tugend der Hoffnung ist. Zu sagen, ich bin fähig in einer Situation, die mir schwerfällt, sei es persönlich, sei es familiär, sei es gesellschaftlich, sei es kirchlich. In dieser Situation bin ich fähig, auf Gott zu schauen und zu wissen, Gott, du kannst aus dieser Wüste, aus dieser Leidenssituation, kannst du etwas Positives herausholen. Okay? Das ist ein bisschen so dieser Grundgedanke, den ich jetzt in diesem ersten Vortrag vermitteln wollte. Und wichtig ist, dass wir erlernen, immer wieder mit diesem Gesetz zu leben, in jeder Lebenssituation. Denn jede Lebenssituation, jedes Alter, jede Jugend hat seine Kreuze. Und in jeder Lebenssituation müssen wir dieses Gesetz anwenden. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was ein Computer ist. Okay? Oder eine Fabrik, nicht? Oder eine Maschine. Im Sinne von, ein Computer hat eine Art, Dinge zu verarbeiten. Ein bisschen wie unser Gehirn. Zu sagen, ich bekomme Informationen durch meine Augen, durch meine Ohren, durch meinen Geruchssinn. Und ich habe eine Art, diese Information zu verarbeiten und dann da etwas herauszubringen, nicht? Ein Urteil, ein Gedanke, etwas, was ich sagen möchte. Okay? Was wir lernen müssen als Christen ist, dass wir diesen Prozess, diesen inneren Prozess, dass wir den reinigen und dass wir da in gewissem Sinne den Chip des neuen Gesetzes hineinbauen. Und sagen, Christus mit der Gnade hat uns eben einen neuen Chip, einen neuen Prozess gegeben, indem wir lernen, das, was negativ ist, das, was Leid ist, so zu verarbeiten, dass da etwas Positives herauskommt, dass eben Früchte des ewigen Heils herauskommen. Nicht? Das ist eben diese Tugend der Hoffnung. Die Tugend der Hoffnung ist wie dieser innere Prozessor, den wir eben umwandeln müssen, damit eben aus etwas Negativem etwas Positives herauskommt. Okay?
Das war Pater Nikolaus Kleemeyer von den Legionären Christi in Neuötting-Alzgern. Dies war ein hinführender Vortrag zur Tugend der Hoffnung, genauer ein begründender Vortrag, ein grundlegender Vortrag, was eigentlich die Tugend der Hoffnung im christlichen Sinne meint, beziehungsweise worin sie im christlichen Glauben gegründet ist, nämlich in unserer Erlösung durch das Kreuzesopfer Jesu Christi. Die christliche Hoffnung ist jene göttliche Tugend, so sagt es der Katechismus, durch die wir das ewige Leben als unser Glück von Gott ersehnen. Die Hoffnung vertraut auf die Verheißungen Christi und auf die Gnaden des Heiligen Geistes, und das nicht ohne Grund, sondern wir vertrauen darauf, die Hoffnung vertraut auf diese Verheißungen Christi und auf die Gnaden des Heiligen Geistes, damit wir das ewige Leben verdienen und bis zum Ende des irdischen Lebens ausharren, so der Katechismus der katholischen Kirche. Wo genau das steht, das finden Sie in den Details, wenn Sie im Tagesprogramm die Sendung Katechismus dann anschauen. Da gibt es so ein Feld, das heißt Details einblenden, und da gibt es nochmal einen Verweis auf den Katechismus bzw. das Kompendium des Katechismus und auch ein Link zu den Legionären Christi in Neuötting-Alzgern. Die Veranstaltungen, die Einkehrtage, Fortbildungstage etc., die dort stattfinden, die richten sich an alle Interessierten. Da muss man nicht unbedingt zur großen Familie des Regnum Christi zählen, also der apostolischen Laienbewegung, die den Legionären Christi nahesteht, das Regnum Christi Neuötting-Alzgern, ein Katzensprung von Altötting entfernt. Im Grunde ist es Altötting, wenn man so will. Wenn Sie da mal einen Samstag oder ein Wochenende dort vorbeischauen möchten, da ist man herzlich willkommen. Wie gesagt, im Tagesprogramm bei Details zu dieser Sendung gibt es da auch einen Hinweis, einen Link zu den Legionären Christi in Neuötting-Alzgern und deren Veranstaltungen vom Regnum Christi. Jetzt um 17.15 Uhr schauen wir in das Buch Deine Kirche ist ja wohl das Letzte von Erfolgsautor Pfarrer Ulrich Filler. Heute Teil 47. Es geht um einen der Klassiker der Klischees gegenüber der katholischen Kirche. Frauen in der Kirche, heute das Thema, jetzt um 17.15 Uhr. Bleiben Sie dran. Das sind nicht nur wichtige Infos, das sind auch wertvolle Argumentationshilfen für den Alltag. Alles Gute Ihnen und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.